Man ist so überzeugt, dass ohne dass es Kapital die Leute beschäftigen mag, kann keiner leben. Es ist ja die Wahrheit. Es ist ja die Wahrheit einer erpressten Situation. Die Trennung der Arbeit von Produktionsmitteln. Ja, weil die Trennung existiert, kann keiner leben, ohne dass Nachfrage nach Arbeit von Unternehmern ausgeübt wird. Aber diese erpresste Situation wird inzwischen als vollständige Normalität anerkannt und man ist sich sicher, dass man aufgeschmissen wäre, wenn das Kapital ja woanders hinging. Insofern ist, und das ist die andere, oder das ist eigentlich die Bedeutung von dem Satz, die abhängige Klasse, die an ihrer Abhängigkeit ewig gelitten hat, hat mit ihrer Integration und ihrer Berechtigung, die sie erfahren hat, ihre Abhängigkeit akzeptiert. Und jetzt weiß sie ihre Abhängigkeit und akzeptiert sie. Ja, es sind zwei Paar Stiefel, aber ich sage, gut, jetzt probiere ich halt unter den rechtlichen Bedingungen, die jetzt immerhin gewährt werden, zurechtzukommen. Das heißt, in der Abhängigkeit, die rechtlich ausstaffiert ist, schauen, wie man über die Runden kommt. Aber es ist ja noch ein ganzer Schritt mehr, die Abhängigkeit so zu akzeptieren, dass man sich auch bewusstseins- und willensmäßig darauf einstellt, dass das eigene Interesse das ist, was allenfalls dann kommen kann, wenn das andere Interesse zum Zuge gekommen ist. Dass das eigene das Nachrangige ist.
Aber ist das denn so, dass die Gewerkschaft das überhaupt heute noch als Abhängigkeit sieht? Also ich sehe es so, dass die sich eher als gleichberechtigter Partner verstehen. Die sehen sich so mehr oder weniger als Einheit und müssen da positiv mitwirken.
Das ist ja auch ein Endpunkt aus der Überlegung raus, die ich jetzt da angeboten habe. Das ist ein Endpunkt, der von mir aus noch einen Schritt weiter geht. Ja? Der Endpunkt wird erreicht über folgenden Zwischenschritt. Weil man die Abhängigkeit akzeptiert hat. Das ist das, wo ich an dem anknüpfen möchte, was ich gesagt habe. Weil man die Abhängigkeit akzeptiert hat. Also, immer befasst ist mit der Frage, wie viel Berücksichtigung der eigenen Mitgliedschaft ist möglich, ohne den großen Zweck der nationalen Wirtschaft, von dem wir alle abhängen, zu beschädigen. Deswegen sind sie damit befasst, der Unternehmerkalkulation gar nicht ein Interesse, sondern eine bessere eigene Kalkulation entgegenzusetzen. Sie werden die besseren alternativen Manager, sie werden die besseren Betriebsstrategen. Kündigt sich immer schon an, wenn Missmanagement der Vorwurf ist. Dann ist die Behauptung, die Not der meinetwegen entlassenen Arbeiter kommt zustande, nicht weil es in der Logik des Betriebs liegt, ab und zu Leute zu entlassen, weil es zu seinem Zweck gehört, weil es seinen Nutzen mehrt, sondern es kommt zustande, weil die Manager ihr Geschäft nicht gekonnt haben, weil sie schlecht gemanagt haben, ist gleich die Behauptung, der Interessensgegensatz müsste gar nicht sein, wenn nicht Schwachmarken am Werke wären. Daher, man wird der alternative und bessere Betriebswirt, leistet sich an der Uni spezielle Abteilungen der Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre, die einem Gutachten schreibt, wie ein Betrieb ohne Entlassungen dieselben Profite machen könnte. Dass es dann meistens doch auch ein bisschen Idealismus ist, merken Sie daran, dass Ihre ganze Überzeugungsarbeit die Aktionäre dann meistens doch nicht übermäßig beeindruckt. Wenn es nämlich so wäre, wenn es nämlich wirklich stimmen würde, man weist Rechenfehler der anderen Seite nach und kommt zum Schluss, das braucht es gar nicht, was die andere Seite für nötig erklärt. Ja, ein guter Betriebswirt lässt sich's vorrechnen und sagt, recht habt ihr, dann machen wir so, wie ihr sagt. Also deswegen landen sie dann am Schluss, wir sind Gleichberechtigte mit Manager und behandeln wirklich die Arbeiterseite als die zu verwaltende Abteilung. Also dann sind die Gewerkschaftsvertreter als Betriebsräte häufig halbe Personalchefs, die wirklich nicht mehr das Interesse der Lohnarbeiter vertreten, sondern das problematische Klientel mitverwalten. Ja, das Moment problematisch braucht es dazu schon, weil sonst könnte man es ja dem Arbeitsdirektor gleich überlassen. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen von den Überlegungen, die zum Schluss in einer Weise, wie wir eigentlich jetzt schon eine ganze Weile davon geredet haben. Oder da kommt das, was jetzt in Rede stand, nochmal vor. Nämlich, die fertig integrierte Arbeiterklasse, die Arbeiterschaft, die vollständig mit ihren Rechten und ihren Pflichten und ihrer Anerkennung als Wähler und ihrer Bravheit, die damit erreicht worden ist, voll integriert ist, ist erst dann und dadurch endgültig die frei handhabbare Manövriermasse von Staat und Kapital. Erst jetzt ist die Widerspenstigkeit der Klasse wirklich im Griff, weil alles verwaltet, alles in Rechte und Gesetze gebracht ist. Jetzt kalkulieren Staat und Kapital frei mit dem Proletariat und setzen es als ihre Waffe in den Konkurrenzen ein, um die es ihnen eben geht. Das nationale Proletariat als Mittel der Selbstbehauptung Deutschlands im globalen Wettbewerb. Das Proletariat, das Instrument des Standortwettbewerbs. Was ist das? Das ist, jetzt kommt der Staat und betrachtet all die verrechtlichten Lebensumstände, die er verrechtlicht hat und die dadurch in seiner Hand sind. Es sind nur noch Staatsentscheidungen zu sagen, die Rente ist 10% niedriger. Es sind nur noch Staatsentscheidungen zu sagen, Arbeitslosengeld gibt es ein Jahr weniger als bisher. Also für nicht mehr, weiß ich, 36 Monate, sondern nur noch 24 Monate. Oder noch weniger. Alle Lebensumstände sind in dem Sinn verstaatlicht, dass es nur noch staatliche Beschlüsse sind, sie zu korrigieren und sie stromlinienförmig an die Bedürfnisse der Regierung anzupassen. Und sie zum Mittel ihrer Konkurrenz im globalen Wettbewerb zu machen. Und darin zeigt sich noch, wie funktional die ganze Anerkennung der sozialen Frage im 19. und 20. Jahrhundert gewesen ist. Kaum sind sie integriert, diese Knoten, wie der Marx da gesagt hat, also irgendwie diese Kerle, kaum sind sie wirklich integriert, dankt man es ihnen dadurch, dass man die Instrumente ihrer Integration wieder demontiert. Dafür war es also gut, eine Versorgung einzurichten, die Rente zu erzwingen. Wenn die erstmal fest eingebaut sind, wenn aller Widerstandswille erlahmt ist, dann entdeckt man die Einrichtungen, die man getroffen hat, um die Integration der Arbeiterklasse zu bewirken, als ziemlich kostentreibende Dinge, von denen man sich fragt, ob sie nicht unnötiger Luxus sind. Und die man heute längst unter dem Gesichtspunkt einer eingerissenen Überversorgung kritisiert. Das ist jetzt also, und damit komme ich zum Schluss, die letzte Bedeutung, eine große Karriere kommt an ihr Ende. Die Bedeutung ist, besser wird's nicht mehr. Die Rücksicht, die die Arbeiterklasse erfahren hat, weil sie mal der außerhalb der Gesellschaft stehende, sie bedrohende Stand gewesen ist, die Rücksicht ist erbracht worden. Und sie wird, weil sie ihren Erfolg hat, demontiert. Heute sollen die Leute kapieren und einsehen, dass nicht mehr finanzierbar ist, was vor 20 und 30 Jahren, als die Arbeit noch viel, viel weniger produktiv war als heute, als man für die Herstellung eines VW noch 10-mal so viele Arbeitsstunden gebraucht hat wie jetzt. Jetzt gibt es also gebrauchswertmäßig 10-mal so viel Reichtum. Jetzt sollen sie einsehen, dass nicht mehr finanzierbar ist, was damals finanzierbar war. So, jetzt mache ich erstmal Schluss damit und will schauen, ob es was zum Diskutieren gibt, Einspruch und so weiter. Und dann kann man ja sehen, was noch zur Sprache kommt. Thank you. Minus. Es ist schlecht. Geht es weglaufen?
Süchteln gehen natürlich jetzt nicht.
Die Süchteln müssen raus. Gibt's, haben wir Wortmeldungen? Also zu sehen ist im Moment nichts. Dann schiebe ich noch einen Punkt nach, der in dem Buch auch eine schöne Stelle gefunden hat und der sich wirklich lohnt in dem ganzen Zusammenhang. Von Proletariat kann man doch nicht mehr reden, weil die Lage dieser armen Menschen, die eben in ungeheizten Hinterhöfen hausen mussten, ist vorbei. Jetzt lebt der Mensch in geheizten Wohnungen. Hat ein Auto, hat einen Fernseher, hat einen Kühlschrank, fährt in Urlaub. Den Leuten geht's doch gut. Die Abteilung hat viele Facetten, ich fange mal mit der ersten an. Die Auskunft, den Leuten geht's doch gut. Auch Arbeiter haben heutzutage Urlaub. Drückt immerhin aus, dass wer dieses Lob ausspricht, einen gewissen Unterschied in der Stellung der einen und der anderen Menschen in unserer Gesellschaft kennt. Man drückt es als einen kaum erwartbaren Glücksfall aus, dass tatsächlich auch Arbeiter Autos haben und Urlaub machen können. Allein das ist ja schon verräterisch. Das Zweite ist natürlich, dass da macht man einen Vergleich und Vergleiche gehen immer so raus, wie man sie anlegt. Und das ist ja auch in Ordnung, deswegen legt man sie ja so an. Der Vergleich ist einer rückwärts. Unsere Großväter mussten noch mit dem Fahrrad in die Arbeit und hatten den Henkelmann dabei. Und Urlaub gab es nicht und so zu. Ja klar, im Lichte unserer Großväter erscheint das heutige Konsumniveau enorm. Hätte man den Konsum der Arbeiterklasse mit den Reichen im Land verglichen, wäre es natürlich nicht enorm. Insofern, der Vergleich fällt immer so aus, wie man ihn anlegt. Jetzt soll man sich freuen und wundern, vielleicht sogar dankbar sein, dass es den Leuten heute besser geht als ihren Großvätern. Und wundert sich keinen Augenblick, dass die Menschen, die die Arbeit des 21. Jahrhunderts an vollautomatischen Geräten vollführen, die sollen ihr Leben und ihre eigene Arbeitskraft mit den Mitteln des 19. Jahrhunderts pflegen. Geht es überhaupt? Das ist ein Hinweis auf die Ecke. Ist denn das überhaupt alles Luxus, was da als Luxus und glückbringendes Konsumniveau besprochen wird? Mag das erste Auto in einem Arbeiterhaushalt ein Luxus gewesen sein? Inzwischen ist bei den Mobilitätserwartungen, die an den modernen Arbeitnehmer gestellt werden, der muss bis zu 100 Kilometer im Umkreis von seinem Wohnort frühmorgens um 7 antreten. Inzwischen ist per individuelle Mobilität ein Muss. Man kann sich am Arbeitsmarkt überhaupt nicht beteiligen, wenn man das nicht zu bieten hat. Also von wegen Luxus. Ein moderner Arbeitnehmer, der seine flexiblen Arbeitstage abwickelt und mal 12 Stunden, mal plus 3 Stunden reingeht, der vorher oft nicht weiß, wie lange es sein muss und der von Woche zu Woche wechselnde Termine kriegt, der braucht einen Kühlschrank. Der kann nicht jeden Tag in Läden gehen. Da muss man das Einkaufen rationalisieren und Vorratshaltung betreiben. Sonst geht das gar nicht. Und wenn Sie dann abgeschlafft sind und fertig, dann brauchen Sie Ihren Fernseher. Wer das Arbeitstempo und die Intensität aushalten soll, der braucht Entspannung. Und, das ist der Punkt, auf den ich jetzt gleich noch komme, man muss sich eins nebenhin mal klar machen. Den ganzen Monat von früh bis spät Fernsehen ist unendlich viel billiger, als im 19. Jahrhundert einmal im Monat in eine Vaudeville-Show zu gehen. Da mussten nämlich wirkliche Frauen wirkliche Röcke heben. Und wirkliche Geiger und Ziehharmonikaspieler spielen. Heute das Fernsehen, wie man Erfolg so unglaublich billig bei Laune halten kann. Ich rede jetzt gar nicht über den Gebrauchswert, ob das gute oder schlechte Unterhaltung ist. Ich rede drüber, die kann auch gut sein, meinetwegen. Es kostet einfach nichts. Das ist der Hinweis auf, das führt jetzt hin zu dem Punkt, über den ich jetzt noch reden will. Ist denn das heutige Konsumniveau ein Indiz dafür, dass die Leute besser beteiligt sind an dem Reichtum, der erzeugt wird? Dass sie weniger ausgeschlossen sind von dem Reichtum, den sie schaffen, als seinerzeit im 19. Jahrhundert, wo sie gedarbt haben nach allen Maßstäben? Die Behauptung ist nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Überlegungen, die das unterstreichen oder beweisen sollen, sind die: Wie kommt das Auto eigentlich in den Arbeitnehmerhaushalt? Wie kriegt der das eigentlich, dieses Auto? Naja, klarer Fall. Geschenkt kriegt er es nicht, er muss es kaufen. Wenn einer ein Auto kauft, muss er einen Preis bezahlen, und zwar einen, in dem ein Gewinn steckt, sonst würde das Auto nicht am Markt angeboten werden. Wer ein Auto ohne Gewinn verkauft, tut es nicht lang. Es hört jedenfalls schnell auf. Das ist dann nämlich sowas wie ein Notverkauf. Also das muss gelingen, dass der Arbeitnehmer mit seinem schmalen Geld ein Auto kaufen kann, in dem auch noch, also das ein Produkt kaufen kann, das dem Hersteller einen Gewinn sichert. Wie kann es sein, dass der schmale Arbeitnehmerhaushalt ein Auto kauft, in dem ein Gewinn steckt? Die Produktionskosten des Autos müssen schon so niedrig sein, dass der Prolet sie kaufen kann. Wie kann es sein, dass die Produktionskosten im Auto so niedrig sind? Die Produktivität der Arbeit muss so riesig sein, dass es geht, ein Auto herzustellen, das so wenig Kosten verursacht, dass sie der Arbeiterhaushalt zahlen kann. Wie geht das mit der Produktivität und den Kosten? Der Unternehmer kauft teure Maschinerie, steigert damit die Produktivität der Arbeit, aber Produktivität ist für ihn kein Mittel, außer sie führt zur Rentabilität. Produktivität der Arbeit ist Mittel für ihn, wenn er seine Kosten damit senkt, nicht wenn er die Leistung der Arbeit steigert. Wie senkt er seine Kosten durch größere Produktivität? Indem er Leute entlässt, also insgesamt seinen Lohntopf schmälert. Das heißt, weniger Arbeiter leben von der Herstellung des Autos oder Arbeiter leben schlechter von der Herstellung des Autos. Nur deswegen kann das Auto billiger werden. Aber billiger ist es noch lange nicht geworden. Erstmal hat das Auto eine größere Gewinnspanne. Die Kosten sind gesunken, der Verkaufspreis ist der Verkaufspreis. Die Gewinnspanne im Auto ist größer. In den Arbeiterhaushalt kommt es noch lang nicht. Erst wenn ein weiterer Schritt passiert, der Unternehmer muss es lohnend finden, einen Teil dieser Gewinnspanne dafür zu opfern, dass er die Größe seines Marktes ausweitet. Mehr von dem Zeug verkauft, indem er vielleicht pro Produkt nicht so viel Gewinn macht, aber insgesamt dann doch mehr Gewinn macht. Sonst sieht er gar nicht ein, warum er den Preis senken und billiger verkaufen soll. Das machen alle Unternehmer, damit zwingen sie sich wechselseitig das auf. Sie müssen dann billiger anbieten, weil es die Konkurrenz tut. Und erst dann, wenn im Interesse des Geschäfts die Preissenkung lohnend wird, weil die Arbeiter schon in erhöhtem Maß von ihrem eigenen Produkt ausgeschlossen worden sind, wird das Auto für Arbeiter, allerdings für andere als die, die davon ausgeschlossen worden sind, erschwinglich. Das ist ein wichtiger Punkt zum Thema Fordismus. Das kursiert doch so in Soziologenkreisen, da wird so der Kapitalismus in Perioden aufgeteilt, und der Fordismus ist sowas wie die goldene Ära des Kapitalismus. Man denkt sich, da ist es prima zusammengegangen. Der Lohn steigt, dann kann der Arbeiter mehr kaufen, dann wird das Produkt billiger, weil Massenproduktion möglich ist, dann kann er noch mehr kaufen und der Kapitalist kann über alles immer noch reicher werden. Eine wunderbare Harmonie. Die Wahrheit ist es nicht. Fords Arbeiter konnten Fords Autos nicht kaufen. Denn die wären überhaupt nicht billiger geworden, wenn Fords Arbeiter nicht selber billiger geworden wären drüber. Also den Fordismus gibt es nicht. Die Beteiligung an den Produkten kommt nur dadurch zustande, dass die Arbeiter in höherem Maß von dem Reichtum, den sie schaffen, getrennt werden. Und deswegen stimmt es zwar. Heute haben die Arbeiter mehr Produkte in der Hand als im 19. Jahrhundert. Aber dabei einen kleineren Teil des Reichtums, den sie schaffen, als sie damals hatten. Damals hatten sie einen Lohn, mit dem man weniger kaufen konnte, aber es war ein größerer Teil des Reichtums, der geschaffen worden ist. Also wenn es jetzt keine Fragen und keinen Widerspruch und keinen Diskussionsbedarf gibt, dann kann ich bloß noch mal das Buch empfehlen, in dem steht noch viel mehr drin, als was ich erzählt habe.
Ich würde schon noch eine Frage. Ich habe auch ein Buch, aber den Fall ich beenden können. Das einzige Problem, was ich jetzt mit dem habe, ist die Frage der Konsequenz. Also was ich finde das wichtig. Ja, gar keine Frage. Auch das nur großartig. Aber mir ist nicht so recht klar, welche Schlussfolgerung ich jetzt da auch.
Also, wenn die Frage kommt, dann habe ich immer ein kleines Problem. Ich bin nicht sicher. Ob Unehrlichkeit oder Blindheit vorliegt. Entschuldigung, ich will nicht bösartig sein, aber es ist folgendes. Das ist der Punkt, auf den ich jetzt beharren will beim Argumentieren. Wenn man